Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit nun mit uns allen. Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Johannes 7, Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Nun, wir haben ja im Predigtext etwas gehört von Wasser. Und Wasser ist nun einmal eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Und Wasser ist eine Flüssigkeit, die durchsichtig ist, die weitgehend farb- und auch geruchslos und geschmacklos ist. Wasser ist somit die einzige chemische Verbindung auf der Erde, die in der Natur als Flüssigkeit sowie auch als Festkörper oder auch in Form von Gas vorkommt. Somit ist Wasser eine Grundvoraussetzung für das Leben. Wie wir alle wissen, ohne Regen gibt es auch keine Trinkwasserversorgung, keine Landwirtschaft, keine Gewässer mehr mit Fischen, die auch zum Verzehr da sind, keine Flüsse zum Gütertransport, keine Industrie und so weiter. Und wir wissen noch alle, wenn zum Beispiel ein langes, trockenes Frühjahr das Getreide in seiner Entwicklung hinderte, dann verkümmert die Ernte auf dem Acker. Und dann spüren wir erneut, wie wichtig Wasser ist. Und umso drastischer muss die Bedeutung des Wassers auch in den trockensten Gegenden der Welt sein. Dort versucht man dann durch künstliche Bewässerung die Landwirtschaft am Leben zu erhalten. Doch die Quellen, die das Wasser für diese Maßnahme liefern, sind auch rar. Somit ist also eine Dürrezeit lebensbedrohlich. Das Land wird kahl, braun, lebensfeindlich. Und wenn kein Getreide wächst, ist die Folge eine Hungersnot. Das Vieh verdurstet. Und wenn das Wasser dagegen kommt, bedeutet es, dass dieses Land Frucht bringt, das Getreide wächst, die Menschen haben zu essen, auch das Vieh, welches auch eine Lebensgrundlage hat und dass der Mensch auch von dem Vieh leben kann. Wasser bedeutet also Leben und Wohlstand für die Menschen. Die Bibel nimmt das Bild vom Wasser mehrfach auf und auch unser Herr Jesus Christus tut es hier in unserem heutigen Predigtext. Dieser berichtet vom Auftreten Jesu beim Laubhüttenfest in Jerusalem. Wir wollen uns zurückerinnern, die Juden sollten nach dem Gesetz des Mose das Laubhüttenfest alle Jahre feiern, mit der Zielsetzung, so wie es hier heißt im dritten Buch Mose, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Somit erinnert es an die Wüstenwanderung und deren Ende. Das Fest wurde und wird noch heute im Herbst gefeiert. In Israel ist es dann die Zeit, bevor wieder Regen fällt, der für die Aussaat der neuen Ernte nötig ist. Und dazu hat auch Gott weiter im dritten Mose die Details angeordnet zum Laubhüttenfest. Da heißt es: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn, 7 Tage lang. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keine Arbeit sollt ihr tun. Nun, Zur Zeit Jesu war es üblich, dass am letzten Tag des Festes ein Priester zum Teich Schiloah ging und dort mit einer goldenen Kanne Wasser schöpfte, um dieses vor Gott auf dem Altar im Tempel in silbernen Schalen und Röhren zu gießen. Dabei wurde er von der Menschenmenge begleitet, die den Vorgang beobachtete. Dabei wurden auch dann Worte aus dem Alten Testament verlesen, so wie auch das Wort aus Jesaja 12, wo es heißt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Doch der gesamte Vorgang war bedeutungslos, solange nicht klar war, auf wen oder was er sich bezog. Und das Gleiche galt auch von anderen alttestamentlichen Verheißungen, die dieses Bild vom Wasser und vom Leben aufnehmen. So wie Jesaja sagt in Kapitel 58, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen, in der Dürre und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und dann mussten sich die Juden fragen, was denn dann die Erfüllung dieser Worte sei. Wo und was sollte der Heilsbrunnen sein, aus dem das Volk Gottes schöpfen sollte? Und damit stellt sich die Frage, wie oder durch wen dieses eben geschehen sollte. Unser Herr Jesus Christus erwähnt in unserem Text den Geist, der noch nicht da war. Wie steht das also im Zusammenhang mit dem Wasser nun? Denn das Wasser, von dem in unserem Text die Rede ist, ist in den Worten Jesu ein Bild für das Leben. Und diese Zusammenhänge und was das zu bedeuten hat, das wollen wir uns jetzt genauer betrachten. Der Herr Jesus Christus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Nun wäre die Frage, was meint nun der Herr Jesus Christus mit diesen Worten? Nun, diese Worte sind ganz klar ein Heilsangebot. Er hatte ja die Juden seiner Zeit vor Augen, die unter dem alttestamentlichen Gesetz standen. Er kannte die Forderungen des Gesetzes. Er wusste, dass die Juden ihr zeitliches und ewiges Wohlergehen davon abhängig machten, ob sie dem Gesetz Gottes folgten oder nicht. Er wusste auch, dass die Juden, so wie jeder andere Mensch auch, an den Forderungen des Gesetzes scheitern musste. Ja, dass das Gesetz sie daran erinnerte, Sünder zu sein und damit weder das zeitliche noch das ewige Wohlergehen verdienten. Der Herr wusste auch, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten das Volk mit ihrer Gesetzesauslegung schier unerträgliche Lasten auferlegt hat. Wir wissen all um diese Dinge, die geschehen sind. Und die frommen Juden mussten einen gravierenden Mangel doch eigentlich empfinden, denn das Leben, das sie führten, war doch eigentlich sehr nüchtern. Der Kampf ums tägliche Brot war hart und die Forderungen des Gesetzes, unter denen sie standen, waren noch härter. Wenn sie dann auf die Lehren der Theologen ihrer Zeit, auf die Pharisäer und Schriftgelehrten hörten, dann war das so, als wenn sie aus einer Zisterne abgestandenes und schon leicht fauliges Wasser abgeschöpft hätten. Denn diese Gelehrten konnten ihren Durst nicht löschen. Was sie sagten, konnte allenfalls ihren Willen stärken, Gottes Gesetz noch genauer und noch pünktlicher einzuhalten. War das Wasser, von dem unser Herr hier spricht, nun ein irdisches Heil, welches Regen und Fruchtbarkeit und damit eben Leben und Wohlstand brachte? Nein, das ist kein Wasser, um den Durst für unsere irdischen Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist der Durst nach Gerechtigkeit und nach der Vergebung der Sünden. Und wir erinnern uns, dass unser Herr Jesus an einer Stelle auch den Hunger zum Bild für diese Situation genommen hatte. Denn er sagte in der Bergpredigt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und diesen Durst hatte unser Herr vor Augen, als er damals am Laubhüttenfest auftrat. Unser Herr Jesus Christus sieht die Menschen, nicht nur die Juden, sondern auch die Nichtjuden, unter der Forderung Gottes hier. Auch die Nichtjuden, also auch die Ungläubigen, die Heiden, denen Gott, der Schöpfer, der sich in der Geschichte des jüdischen Volkes offenbart hat und den sie nicht kannten, stehen ja auch unter einer Vergeltungsordnung, in der sie aufgefordert werden, Gott zu suchen, ihn recht zu erkennen, ihn anzubeten und zu ehren. Wie wir wissen, taten sie das nicht. Sie machten sich Götzenbilder und verrichteten vor ihnen ihren Götzendienst. Sie wendeten sich von Gott ab, kultivierten die Sünde in aller verschiedenster Gestalt. Das Wort Jesu bedient keine innerweltlichen Gedanken hier und verrichten Gedanken. Jesus hatte vielmehr die künftige Welt vor Augen. Aber die künftige Welt ist, wie wir wissen, noch nicht da. Jetzt geht es ihm also darum, die Menschen auf diese künftige Wirklichkeit einzustellen, so dass sie wissen, so wird einst mein Leben sein. Der Jesus sagt, dass jeder Durstige willkommen ist. Da wird keine andere Unterscheidung gemacht. Der Herr sendet die Einladung frei und ohne Ansehen der Person. Der Sünder muss zu Jesus kommen, zu seinem persönlichen Erlöser, der sich selbst für unsere Sünden mit seinem eigenen Leib an das Kreuz hingegeben hat. Und somit ist der blutende, sterbende, auferstehende Heiland die einzige Hoffnung für einen Sünder. Ein Lügner, ein Dieb, eine Hure, ein Trinker und so weiter kann zu ihm kommen. Und damit ist eben keine Barriere davor gezogen, zu dieser Einladung an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Doch eines müssen wir dabei bedenken, ihr Lieben. Dieses gilt nur bestimmten Menschen, nämlich denen, die von Gott gezogen werden zum Herrn Jesus Christus, die schon vor Grundlegung der Welt an von Gottes Souveränität auserwählt worden sind in Christus. Das müssen wir dabei festhalten, das ist sehr wichtig. Weiter fallen uns hier in dem Vers noch drei Tätigkeitsworte auf. In dieser herrlichen Einladung, die Jesus an den Tempelstufen stehend mit lauter Stimme in diese festliche Menge Jerusalems hineinrief. Drei Worte. Dürsten, kommen, trinken. Und diese drei Worte fassen die Einladung des Evangeliums zusammen. Das Erkennen der Notwendigkeit führt dazu, dass man sich der Quelle naht und schließlich das Benötigte erhält. Die durstige und bedürftige Seele spürt das Verlangen, zum Erlöser zu kommen. Wer hat schon mal etwas von Impatiens glandulifera gehört? Das Wort. Nun, dabei handelt es sich um das sogenannte indische Springkraut. Manche mögen es gar nicht leiden, weil es an passenden Standorten alles andere überwuchert. Andere finden es sehr hübsch mit seinen glasigen Stängeln, großen Blättern und den vielen ansehnlichen rosa Blüten. Böse Nachrede aber bekommt es vor allem, weil in seinen Blüten kein Nektar ist. Es sollen schon Hummeln regelrecht verhungert sein, weil sie unentwegt von den großen Blüten immer neu eingeladen, vergeblich nach Nahrung suchten. Und bei dem, was ich da jetzt gerade gesagt habe, muss ich an die Ungläubigen denken. An die Heiden, an die Atheisten, die Tag ein, Tag aus eigentlich auch Nahrung für ihre Seele immer wieder suchen, sie aber nicht finden. Manche haben aus der Not eine Tugend gemacht, indem sie behaupten, der Weg zum Ziel, das endlose Suchen, sei viel interessanter und befriedigender, als das Ziel zu erreichen. Und dann stellt sich doch die Frage, ob ein Durstender zum Beispiel in der Wüste, der hinter Sanddünen eine Oase erblickt, auch so reden würde. Und dann, um den Durst zu löschen, stürzt man sich von einem Nervenkitzel in den nächsten, um wenigstens für Augenblicke das Sinnlose des ganzen Treibens, den Durst der Seele, zu vergessen. Und wir wissen, wie in dieser Welt, wie groß die Verführungen sind. Allem läuft der natürliche Mensch nach. Doch sich mit Gott und dem Herrn Jesus Christus oder gar mit der Bibel zu beschäftigen, das tun sie nicht. Nein, Milliarden fließen dadurch in die Taschen derer, die es verstehen, diesen allgemeinen Durst der natürlichen Menschen für sich auszunutzen, um damit Geld zu machen. Unser Herr Jesus Christus bietet aber hier etwas an zu trinken, was den Durst wirklich löscht und unserem Leben Sinn und Bestand verleiht, weil wir dadurch mit dem ewigen Gott, dem Geber aller guten Gaben, in Verbindung kommen. Und dadurch finden wir auch zu dem uns vom Schöpfer zugedachten Sinn. Wir sollen uns seiner in aller Ewigkeit freuen und ihm die Ehre geben, der sie alleine verdient. Halten wir fest, die Bedeutung der Einladung Jesu findet sich in der Tatsache, dass er die Erfüllung all dessen war, worauf das Laubhüttenfest vorausgriff. Das heißt, er war der eine, der das lebendige Wasser gab, welches dem Menschen ewiges Leben schenkt. Doch, so heißt es noch in unserem Text auch, wer an mich glaubt. Nachdem wir nun festgestellt haben, dass unser Herr Jesus Christus die Quelle des lebendigen Wassers darstellt, fehlt ja noch irgendetwas, den Durst und das Trinken alleine nutzen ja nicht viel. Nämlich, da stellt sich die Frage, wie kann man zum Herrn Jesus kommen? Und die Antwort gibt der Herr selber in Vers 38, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Schauen wir doch einmal nach, was der Herr Jesus mit den Menschen damals machte, die zu ihm kamen. Ich habe dazu ein deutliches Beispiel rausgesucht. Das ist sein Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, das uns in Johannes 4 berichtet wird. Und da heißt es, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, da betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Durch diese Worte wurde die Frau natürlich neugierig auf den jüdischen Mann, der sich dort am Brunnen um Wasser gebeten hatte und nun dieses seltsame Wort vom lebendigen Wasser zu ihr sagte. Daraufhin bat sie ihn, Herr, gib mir solches Wasser. Jesu Antwort indes führte sie mitten in ihre problematische Existenz. Sie lebte in wechselnden Beziehungen zu anderen Männern. Mit anderen Worten, sie betrieb Unzucht. Und das deckte unser Herr ihr auf. Und nicht, um sie bloßzustellen oder um ihr den Kopf zu waschen, sondern um ihr zu zeigen, wozu das lebendige Wasser von ihm gut sein würde. Hatte die Frau keine Hoffnung auf das ewige Leben, so sagte es Jesus ihr hier zu. Und wir dürfen davon ausgehen, dass die Frau so wie auch viele andere Samariter, von denen im Zusammenhang hier die Rede ist, noch zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus kamen. Und damit sind wir beim Kernpunkt, der noch fehlt. Es ist der Glaube, der den Menschen mit Jesus verbindet. Der Glaube aber hat die Zusagen Gottes vor Augen, die wesentlich die Vergebung der Sünden zum Inhalt haben. Denken wir auch dabei an den Gelebten, der von seinen vier Freunden in Kapernaum durch ein Loch im Dach direkt vor Jesus heruntergelassen wurde. Da war das Erste, was Jesus dem Gelebten sagte, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und die anschließende Heilung, die geschah, war nicht um ihrer selbst willen, sondern sie geschah ausdrücklich, um die Vollmacht Jesu aufzuweisen, eben auch wirklich Sünden vergeben zu können. Auch die anderen Wunder Jesu geschehen nicht um ihrer selbst willen, sondern sie weisen Jesus als den von Gott gesandten Erlöser als den Messias aus. Sie sind Anlass, an ihn zu glauben und nicht an einen anderen, etwa wie Mohammed, Buddha, einen unfehlbaren Papst oder sonst irgendeinen Verführer. Auch die Friedenszusage, die Gott mit dem Kommen Jesu verbindet, sei es die Botschaft der Engel bei der Geburt Jesu, wie sie sagten, Friede auf Erden, oder sei es der Friedensgruß Jesu an seine Jünger nach seiner Auferstehung, Friede sei mit euch, mit dem er die Jünger, die ihn so unrühmlich verlassen hatte, doch wieder mit sich verband und versöhnte. Und diese Friedenszusage Jesu beinhaltet natürlich den Frieden mit Gott auch. Die geschehene Versöhnung, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben im Frieden der neuen Schöpfung. Dies zu glauben, war damals wie heute die Herausforderung an die Menschen, die zu Jesus kamen. Der bloße Glaube erscheint vielen zu wenig. Sie wollen nicht glauben, sondern sie wollen was fühlen, sie wollen was erleben. So wie es auch auf vielen Evangelisationsveranstaltungen leid durchgeführt wird. Sie wollen hier und jetzt ihre seelischen Zustände aufbessern, Antworten haben auf ihre Fragen, die aber eigentlich erst im Licht der Ewigkeit beantwortet werden können. Sie wollen Gesundheit und Erfolg haben unter den vergänglichen Bedingungen dieser Welt. Doch wir wissen, dass was zur neuen Welt gehört, kann in der jetzigen nicht verwirklicht werden. Die neue Welt ist noch nicht da. Wir sind noch nicht im Paradies, aber im Wort, in der Verheißung, ist die Welt schon da, die neue. Und deswegen kann ein Mensch, der das Wort des Evangeliums hört und bekehrt wurde, eben durch den Glauben und allein durch den Glauben an der künftigen Welt auch teilhaben. Dann werden auch Ströme lebendigen Wassers von dem Leib dessen fließen, der an den Herrn Jesus Christus glaubt. Das heißt, er wird selber eine ständige Quelle der Zufriedenheit in sich haben, die ihm Leben spendet. Etwas weiteres führt hier unser Herr Jesus Christus noch an, nämlich, dass derjenige oder auch wir, jeder Einzelne von uns, zum Mittler für lebendiges Wasser für andere werden können. Denn in der ganzen Heiligen Schrift ist es immer wieder eine Grundregel Gottes, dass er seine herrliche Gabe nirgends nur zur eigenen Segnung und Beglückung des Empfängers selber gibt, sondern immer den weiter wirkenden Dienst an anderen im Auge hat. Heißt also, nicht nur selber den Durst gestillt bekommen, sondern auch selber Quelle für andere zu sein. Nicht nur trinken, sondern auch andere tränken dürfen. Das ist die herrlichste Erfüllung eines Verlangens, das Evangelium an andere weitergeben zu dürfen. Und noch eins dabei wollen wir beachten. Unser Herr Jesus spricht hier ausdrücklich von Strömen, die fließen sollen. Nicht nur wenige Tropfen sollen wir für andere zur Verfügung haben. Denn wenn es strömt, dann wird es auch mächtig sein in der Wirkung auf unsere Umgebung. Und diese Ströme kommen von unserem Leib. Und immer geht es in der Bibel um den ganzen Menschen, der mit seinem Leibe der real lebendige und wirklich sich einsetzende Mensch ist. Nur wer sein Leib zum lebendigen Opfer in Gottes Dienst hingibt, wird die Erfüllung der Zusage Jesu erleben. In Vers 39 sagt unser Herr etwas davon, denn der Geist war noch nicht da. Und wie wir alle wissen, stehen wir in diesem Monat zum einen vor der Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus und vor der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingstfest. Und von daher ist es wichtig, dass wir betrachten, was der Herr mit der Erwähnung des Heiligen Geistes in unserem Text meint. Denn die Wendung, denn der Geist war noch nicht da, steht schon in den ältesten griechischen Handschriften. darf jedoch in diesem Zusammenhang nicht wörtlich verstanden werden. Auch unter den Menschen des Alten Testaments nämlich hatte der Geist schon bereits gewirkt. Solange der Herr Jesus noch nicht verherrlicht war, war der Heilige Geist noch nicht in der Fülle des Segens, wie er durch die Ströme des lebendigen Wassers dargestellt wird auf dieser Erde. Jetzt könnte der ein oder andere die Frage stellen, ja, war der Geist Gottes denn damals in der Wüste bei dem Volk und mit allen Heiligen in den früheren Zeiten? Die Antwort ist ja klar, sicherlich war er da. Aber nicht in der Weise, in welcher der Heilige Geist jetzt in der Gemeinde Jesu und in jedem Einzelnen von uns wohnt. Wir lesen von den Propheten, dass der Geist Gottes auf sie kam, sie ergriff, sie bewegte und durch sie redete. Er wohnte aber nicht in ihnen. Sein Wirken in ihnen war wie ein Kommen und Gehen. Sie wurden durch seine Kraft fortgetragen und kam unter seine Macht, aber er ruhte nicht auf ihm und wohnte nicht in ihm. Kann man nicht oft genug wiederholen. Auch war der Heilige Geist während des Wandels der Apostel mit unserem Herrn Jesus bei ihnen, aber er war noch nicht in ihnen in dem Sinne, in welchen sie am Pfingsttag voll Heiligen Geistes werden sollten. Erst nachdem der Herr in die Herrlichkeit aufgenommen worden war, wurde der Heilige Geist auf die Erde gesandt, wie wir wissen, um inmitten der Gemeinde unter uns zu wohnen. Und Johannes bestätigt das, indem er sagt, das sagt er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Er bezieht sich dabei auf die Zusage, wo es heißt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das bedeutet, dass Jesus Christus zu jenem Zeitpunkt auf dem Laubhüttenfest noch nicht in der Lage war, die Menschen mit dem Heiligen Geist zu einem Ort des Lebens zu machen. Da dies aber mit dem Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsten erst Wirklichkeit werden würde. Und bei aller Sündhaftigkeit, die uns innewohnt, sind wir doch, indem wir an Christus glauben, dadurch auch Segensträger für unsere Umgebung. Von uns, so wie wir leben, geht eine Wirkung aus, ähnlich wie von Jesus, nämlich, dass die Menschen in unserer Umgebung durch unsere Wiedergeburt diese Veränderungen wahrnehmen, dass man sich nicht mehr an den weltlichen Dingen beteiligt, dass man ehrlich ist, dass man nicht intrigiert. Und könnte noch mehrere Dinge aufzählen, woran das dann deutlich wird. Und das ist auch immer wieder eine Möglichkeit für uns, Zeugnis zu geben. Sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Schule, sei es im Freundeskreis, Familienkreis und so weiter. Und das geschieht vor allem durch das Wort, mit dem wir unsere Umgebung ansprechen. Der Heilige Geist ist ja ein Rednergeist und kommt im Wort der Heiligen Schrift zu uns. Wenn Gott Gnade gibt, werden auch wir die Menschen in unserer weiteren Umgebung teilhaben lassen an der Hoffnung, die wir selber haben. Aber auch die Liebe, die wir unseren Mitmenschen, und das sind ja meistens in erster Linie unsere nächsten Verwandten und Freunde, entgegenbringen, sollte ein solcher Strom lebendigen Wassers sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner von uns betet und fleht für seine Lieben, die noch nicht errettet sind. Es gibt wohl nichts Größeres, dass zum Beispiel Eltern ihren Kindern Gott und sein Wort bekannt machen, so dass sie von Kindesbeinen an keinen anderen Gott kennen als Jesus Christus, den Sohn Gottes, unseres himmlischen Vaters. Dadurch erkennen sie früh, dass sie von Gott geschaffen sind und führen ihr Leben unter Gott. Sie suchen und empfangen bei Gott die Vergebung ihrer Sünden, Sie teilen die Hoffnung auf die neue Schöpfung. Und ihr Leben ist gekennzeichnet von den Werten, die Gottes Wort vorstellt. Und so ist es umso wichtiger, dass die Eltern mit ihren Kindern zu Hause sich mit der Heiligen Schrift beschäftigen, dass sie Andachten machen. Auch hier, dass wir die Kinderarbeit fördern in der Gemeinde. Auch die Bibelarbeiten für die Größeren. Denn die Verführungen in dieser Welt sind groß und auch die Strömungen aus falschen Richtungen sind auch sehr, sehr groß und sehr, sehr listig in allem. Wir könnten weiter nachdenken über die Werke, die wir tun können, über unsere Arbeit, über den Frieden, den wir im Umgang mit unserem Nächsten praktizieren und noch vieles mehr. Das Neue Testament zeigt uns in großer Klarheit, dass sich der Glaube von uns in unserer Lebensführung auch niederschlagen muss. Rede hier nicht von der Werkgerechtigkeit, nein. Sondern der Glaube, dem Glauben folgen auch dementsprechend die Werke von uns. Und wir können diesen Sachverhalt unter dem Stichwort Frucht des Heiligen Geistes sehen, nach Galater 5,22. Wir wollen aber nicht vergessen, dass der Heilige Geist auch im biblischen Wort zum Menschen kommt und dass seine inhaltliche Orientierung keine andere als Jesus Christus selbst ist. Er führt zu Christus, dem Brunnen des lebendigen Wassers, wie aus den Worten Jesu hervorgeht, Johannes Kapitel 16, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von den Meinen nehmen und euch verkündigen. Johannes erklärt, dass das lebendige Wasser, von dem unser Herr Jesus hier spricht, das kommende Geschenk des Heiligen Geistes ist. Der Geist befriedigt das Bedürfnis von uns nach Gott und erneuert, leitet und bevollmächtigt uns in aller möglichen Diensten, Aufgaben und womit er uns sonst noch beauftragt. Jesus sprach hier von dem besonderen Werk der Taufe, nämlich der Versiegelung und des Innewohnendes des Geistes in uns, die wir im Gemeindezeitalter leben, das eben an Pfingsten begann, welches noch vor uns liegt. Und er versprach eben denen, die ihm nachfolgen, den Geist zu senden. Und wie wir wissen, ist das auch geschehen. Denn jeder von uns, der bekehrt ist, wurde mit dem Heiligen Geist getauft. Fassen wir zusammen. Der Heilige Geist ist die in unserem Leben sich auswirkende Gotteskraft. Der Geist Gottes ist es, der uns verständig macht. Wie es auch bei Hiob in Kapitel 32 heißt, du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und was Jesus für uns auf Golgatha getan hat, wird dann in ein helles Licht gestellt und noch mehr. Die Aussage Johannes, ihr in mir und ich in euch, wird zur konkreten Erfahrung für uns. Wir sind in einen neuen Lebensraum versetzt, in dem wir fortan leben können und sollen, nämlich in unserem Herrn Jesus Christus. Im Inneren von uns hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Nicht mehr das alte Ich oder die Sünde, sondern Christus soll in uns herrschen. Sein Geist der Wahrheit ist der wahre Lehrer und ruft in rechter Weise die Worte Jesu uns ins Gedächtnis. Und so haben wir eine völlige Wiedergeburt erfahren, eben jenen Zustand, den Jesus als unerlässlich für den Eintritt in Gottes Reich dargestellt hat. Wir sind nun eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir können uns nun an unserer Gotteskindschaft und der damit verbundenen Freiheit der Kinder Gottes erfreuen. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es geht sogar noch weiter, ihr Lieben. Wir haben sogar einen kindlichen Geist, in dem wir aber lieber Vater rufen dürfen. Und darum konnte auch unser Herr Jesus sagen, es ist euch gut, dass ich weggehe, Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wir sehen hier diese enge Verknüpfung mit der Verherrlichung unseres Herrn und mit der Sendung des Heiligen Geistes. Und somit ist der Heilige Geist Gottes freie Gabe und kann nur auf dem Gnadenweg erlangt werden. Bußfertige und gläubige Hinkehr zu Jesus Christus ist Vorbedingung für den Empfang des Heiligen Geistes. Kommen wir langsam zum Schluss. Viele Menschen, die sich Christen nennen, haben nie begriffen, dass sie das Heil bei Gott wirklich frei und umsonst bekommen. Weder haben sie begriffen, dass sie von der Sünde erfasst sind, noch dass sie überhaupt nichts zu ihrer eigenen Rettung hinzutun können. Noch haben sie begriffen, dass sie die Heilsgaben Gottes im Glauben bekommen und das allein aus Gnade, ohne Verdienste oder Werke. Sie sehen es als ihre Aufgabe an, ihr Christsein selbst zu managen. Sie lesen vielleicht in der Bibel, sie bekennen sich vielleicht auch zur Chicago-Erklärung, sie arrangieren sich in ihren Gemeinden, sie praktizieren auch eine gewisse christliche Ethik, aber alles ohne wahren Glauben. Christsein ist für sie ein Werk, von dem sie sich eine geistliche Wirkung erhoffen, die aber so wird nicht kommen. Ich möchte darauf hin verweisen, dass schon der Prophet Jesaja in einem Bild von der Gnade in Christus gesprochen hat. In Jesaja 55, die ersten drei Verse, lesen wir: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids geben. In Jesus wurden diese Worte erfüllt. Er ist gekommen als die Quelle des lebendigen Wassers und die sprudelt reichlich. Denn bei ihm ist die Wirklichkeit zu finden, die dem Fest bei aller Schriftmäßigkeit und bei allem Glanz und Klang fehlte. Der tatsächliche Heilsbrunnen ist er selber. Er in seiner Person. Bei ihm können wir wirklich trinken. Das Wort Jesu hat für uns Geltung, für alle Zeiten und allen Lebenslagen. Und gilt auch den Menschen, die noch zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Wenn der Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns Wohnung genommen hat, so stehen wir unter dem neuen Gesetz des Geistes, dass wir von dem alten Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht sind, in dem geistgewirkten Leben in Christus Jesus, so wie es Römer 8 beschreibt. Nun leben wir nicht mehr nach dem alten Wesensart eines unerlösten Menschen, sondern nach dem Geist. Wer sich vom Heiligen Geist regieren lässt, steht unter keinem anderen Gesetz mehr. Er ist königlich frei. Der Heilige Geist will in uns die Oberherrschaft behalten. Er ermahnt, deckt verborgene Schuld auf und wirkt auch bei uns das rechte Beten. Wie es auch in Römer 8 heißt, dass er sich mit unaussprechlichem Seufzen für uns vor Gott verbirgt, wenn wir nicht in der Lage sind, selber zu beten oder wir nur in der Lage sind, zu stammeln. Manchmal geht es uns so schlecht, dass wir nur noch sagen können, Herr, hilf. Und dann wird sich der Heilige Geist für uns, vor unserem Vater im Himmel, von unserem Herrn einsetzen. Doch eines wollen wir dabei auch nicht vergessen noch, ihr Lieben, dass wir auch ermahnt werden, nach der Fülle des Geistes zu streben und sein Wirken nicht einzudämpfen und ihn nicht zu betrüben, so dass er sich zurücknimmt. Sei es durch Sünde, sei es durch Ungehorsam, sei es, dass wir gefallen sind, Denn damit berauben wir uns der engen Gemeinschaft mit unserem Herrn und somit auch seinem Segen. Wenn einer von euch sich in einer solchen Situation befindet, so sollte er sehen, dass er schleunigst mit seinem Herrn wieder in die rechte Verbindung kommt. Buße tut über das, was vorgefallen ist. Dann wollen wir noch etwas festhalten. Die Wirkungen des Heiligen Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Und dadurch haben wir Heilsgewissheit in Jesus Christus und warten in froher Hoffnung auf die kommende volle Erlösung beim Wiederkommen unseres Herrn oder aber schon, wenn er uns vorher auf natürlichem Wege heimholt. Dazu zum Schluss noch ein Zitat. Der amerikanische Evangelist Moody wurde einmal gefragt, warum predigen Sie dauernd, dass man immer wieder mit dem Heiligen Geist gefüllt werden müsse? Moody sah den Fragenden an und entgegnete, weil ich ein Leck habe. Und ich kann Ihnen versichern, dass auch ich ein Christ bin, der schwach ist und leckt. Aber ich weiß, wo ich wieder auftanken kann, ständig vom Neuen mit dem Heiligen Geist gefüllt zu werden. Das ist, um da einen berühmten Ausdruck von Watchman Nee zu zitieren, das normale Christenleben. Und so sollte es auch bei uns sein. Amen.